Und irgendwann habe ich gedacht, jetzt stehst du an einem Punkt, wenn du jetzt nicht an deine Selbstständigkeit glaubst, wer soll denn dann an deine Selbstständigkeit glauben? Da wurde einfach hunderte von Jahren drauf hin selektiert. Das sind die Sachen, die man verstehen muss. Und jetzt haben wir nur über Rassen gesprochen. Ich kann ja auch ein Abenteuer eingehen, wenn ich weiß um das Abenteuer.
Madly Inspired, der Podcast, in dem ich mit Menschen spreche, die mich bewegen, inspirieren und begeistern. Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der heutigen Folge darf ich meinen zweiten Gast begrüßen. Und zwar ist es die Julia Birk. Die Julia ist Hundetrainerin und Inhaberin vom Hundepark Birk in Donaueschingen. Sie ist aber auch ein ganz faszinierender und ein wirklich lieber Mensch und ich bin ganz arg froh, dass ich sie kennenlernen durfte. Die Julia hat ein wahnsinniges Wissen, was die Erziehung und die Ausbildung von Hunden angeht, aber, und ich finde, das macht den Unterschied, sie hat auch ein riesiges Verständnis sowohl für Hunde als auch für die Menschen, die mit den Hunden zusammenleben. Aber überzeugt euch einfach selbst und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit meinem heutigen Gast.
Hallo Julia, schön, dass du heute da bist.
Hallo, ich fühle mich sehr geehrt, dass ich da sein darf.
Ja, ich muss auch sagen, ich habe schon lange, bevor das alles spruchreif war, hatte ich dich schon sehr lange auf meiner Wunschgästeliste.
Aber dann hast du doch gut abgewartet, bis du mich gefragt hast.
Ja.
Ich habe mich sehr gefreut, dass ich kommen darf.
Ich habe mich auch sehr gefreut, dass du kommst. Ich habe auch tatsächlich meine Freundin, die hat, als ich die erste Folge hochgeladen habe, hatte ich auf einmal so eine Nachricht von ihr. Mega, habe die erste Folge gehört. Und dann kam Sprachnachricht, 2 Minuten. Und sie, Madlena, ich fühle mich so schlecht. Hast du mir das nicht erzählt oder habe ich dir nicht richtig zugehört? Sie hat dann direkt ihre Schwester angerufen und gesagt, oh, ich bin so eine schlechte Freundin. Und ich so, ganz ruhig, ich habe es nicht erzählt.
Ja,
weil
eben,
ich wollte, gell? Ich habe es eigentlich so gut wie niemandem erzählt, weil ich es erst erzählen wollte, wenn es wirklich spruchreif ist. Und deswegen, das war ja auch schon, ich bin da schon lange am Überlegen, auch als wir bei euch, also eben die Julia. Und ihre Tochter Chiara, die haben auch einen Podcast, Stories About Dogs heißt der.
Ja.
Hört sehr, sehr gerne mal rein, weil der ist wirklich richtig cool. Ist auch mein Lieblingspodcast mittlerweile.
Dankeschön. Also es macht riesig Spaß. Also Podcast zu machen ist wirklich etwas, was sehr, sehr erfüllend ist.
Ich finde es auch, ich war ja jetzt schon ein paar Mal bei euch dabei und ich fand es auch so krass. So bei euch war das gleich so voll natürlich irgendwie, so wie wenn ihr nie was anderes gemacht habt.
Ja, aber da haben wir natürlich schon auch jahrelange Übung drin, weil wir sind einfach gewohnt zu sprechen. Und also ich sowieso durch meine Arbeit als Hundetrainerin. Und die Chiara, die hat ja viele Vorlesungen an der Uni gehalten und Kurse an der Uni gehalten. Und die kann einfach auch sprechen. Und es ist natürlich einfach, wenn man über was spricht, wo man sich auskennt.
Ja, total. Voll. Ich finde auch bei der Chiara immer der erste Satz, das hört sich echt an, hatten wir es, glaube ich, letztens schon davon, wie so eine Radiostimme.
Ja, so richtig, das stimmt.
Also so richtig einprägsam auch.
Also da melden sich auch extrem viele Leute und sagen, ah, deine Moderatorentochter, ich wusste gar nicht, dass die Chiara so ein Talent hat, sie soll Moderatorin werden. Ich so, ja, stimmt schon. Gegen die höre ich mich an wie so ein Brummbär.
Ach, Quatsch.
Man findet das ja selber.
Immer. Ja, aber
man
ich finde
sich ja selber.
Mir geht's auch so, wenn ich den Podcast immer schneide. Am Ende sitze ich da und denke so, wie rede ich eigentlich?
Ja, aber ich finde, es wird mit der Zeit immer besser. Also man hat immer weniger Aufregung, man redet immer flüssiger, man lässt sich nicht mehr so leicht störbar von äußeren Geschichten. Man wächst wirklich rein und
ja,
braucht dann auch
ich.
Nicht mehr so viele Amps.
Ja, das stimmt. Ich würde gleich mal mit einer Frage einsteigen, die zum einen ziemlich simpel ist und zum anderen vielleicht auch gar nicht so simpel. Mhm. Und zwar bist du ja eben Hundetrainerin schon ziemlich lange. Mhm. Und da wollte ich dich fragen, was dich an deiner Arbeit am meisten erfüllt?
Also mich erfüllt am meisten, wenn ich Menschen das Verständnis für Hunde rüberbringen kann. Also wenn ich das Gefühl habe, der Mensch versteht, nachdem er bei mir war, seinen Hund oder Hunde im Allgemeinen etwas besser. Also ich liebe es sehr, den Menschen zu zeigen, was für wunderbare Wesen Hunde sind und was sie einem auch bedeuten und was sie, welchen Platz auf der Seele sie auch einnehmen können. Weil, also das weiß ich ganz sicher, jeder Mensch hat einen Platz auf der Seele für Hunde. Der nimmt auch keinem anderen Menschen was weg, weil der ist wirklich für Hunde reserviert. Und da passt auch mehr als einer drauf. Aber einer ist mal ein Anfang.
Das stimmt. Ich kann es auch echt nicht nachvollziehen, wenn so Leute sagen, sie mögen keine Hunde.
Ja. Ja.
Bisschen problematisch, oder?
Ja, das heißt dann ja schon auch, also bei mir ist es wahrscheinlich durch dieses Leben mit Hund und dass es mich einfach auch ohne Hunde nicht gibt. Wobei, ich habe einen Cousin, der hasst Hunde.
Echt?
Ja. Also wir sehen uns nicht allzu oft.
Ich mag ihn
trotzdem sehr und er mag mich auch. Aber er hat, wo wir uns nach vielen, vielen Jahren mal wieder getroffen haben, hat er so gesagt, also ich kann mit Hunden nichts anfangen und immer die Viecher, wenn ich dann jogge und sie rennen hinter mir her, das kann ich nicht leiden. Und dann habe ich gesagt, du Peter, ich könnte dir sagen, was du tun kannst, dass die nicht mehr hinter dir herrennen, dass du nicht mehr interessant für die Hunde bist. Nein, das will er gar nicht wissen. Die Hundehalter sollen gefälligst aufpassen, dass der Hund folgt. Da habe ich gesagt, ja, okay, also dann nicht. Dann kam er, das war irgendwie zufällig, dann kam er so ein paar Monate später, kam er wieder und sagt dann so, ja, was sollte ich denn machen, dass die Hunde nicht mehr hinter mir herlaufen? Und dann habe ich es ihm erklärt anhand der Körperhaltung und die Hunde nicht anschauen. Und dann hat er irgendwann gesagt, naja, das würde jetzt wirklich funktionieren. Also seit er das so macht, ist ihm kein Hund mehr hinterhergelaufen. Dann habe ich gesagt, ja, es freut mich jetzt sehr. Und jetzt letzte Woche habe ich eine Nachricht von ihm bekommen, wo er geschrieben hat, er hätte jetzt inzwischen schon 2 Hunde mal gestreichelt.
Echt?
Und das ist also wirklich, 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 also fast eine Unwahrscheinlichkeit, dass Krass. Er das gemacht hat.
Aber ich glaube, dafür spielen manchmal vielleicht halt auch so eben so schlechte Erfahrungen halt voll mit rein. Oder eben, wenn man dann halt ständig irgendwelchen Hunden begegnet, die halt einfach in dich reinbrettern oder so, verstehe ich das auch. Und wenn man da nur solche Erfahrungen macht und wenig gute halt. Und ich finde es auch witzig, weil bei uns war es jetzt auch schon ein paar Mal so mit der Maya. Die hängt da gerade so auf ihrem Körbchen, die ist Knockout vom Spaziergang. Wenn wir Freunde da hatten und es war jemand dabei, wo jetzt auch nicht so unbedingt, der war natürlich am interessantesten.
Ja, klar.
Also das ist immer so.
Klar, klar. Also das merken die dann schon, da haben die dann schon ein Näschen dafür. Und aber wenn man da den richtigen Hund hat, der mit so Situationen gut umgehen kann. Und wenn man sie lässt so, dann machen die das meistens von sich aus genau richtig. Und da habe ich schon auch manches Herz schmilzen sehen und dass meine Hunde anderen Menschen die Angst vor Hunden genommen haben. Und eine Freundin von mir früher, die hatte eine wahnsinnige Allergie mit Asthma. War dann immer bei uns, musste auch oft leider vorzeitig wieder gehen, weil sie es nicht ausgehalten hat. Und hat dann aber später 3 Hunde gehabt.
Echt?
Weil der Wunsch dann so groß wurde, dass sie zwar immer noch Asthma hatte, aber nicht in Verbindung mit den Hunden.
Echt?
Ja,
aber
weil
konnte
die so
man
der
das
Seele gut getan
echt?
Haben.
Hm. Krass.
Ja, jeder Arzt hat natürlich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und hat gedacht, mach das nicht, aber... Ja, und keine kleinen Hunde, also
okay, krass.
Halt jetzt nicht gerade einen mega, mit mega Fell, aber doch, die hatte Hunde dann immer.
Süß, ja, aber das ist bei ihr auch schon ein paar Mal gewesen, gerade so Leute, wo dann auch so eher, und dann merkst du aber doch so, wie immer wieder so die Hand so hingeht und dann merkst du, da wird gerade doch irgendwie was berührt.
Ja,
das ist dann
also
schon süß.
Sie haben schon Herzensbrecherqualitäten. Ja. Und viel halt an Vorbehalten sind wir Hundehalter halt auch leider selber schuld. Wenn wir einfach keine Rücksicht nehmen. Ich meine, es tut ja niemandem weh, wenn er den Hund zurückruft. Wenn er dafür sorgt, dass er das kann, den Hund zurückzurufen. Aber da haben wir schon eigentlich auch eine Verantwortung.
Voll. Und ich finde, seit wir jetzt selber erst Hundehalter sind, ich verstehe das, gerade wenn so andere Menschen oder Hunde halt da sind oder große Ablenkungen, dass das schwierig ist, je nach Charakter vielleicht auch oder halt wie man damit umgeht. Aber ich finde halt trotzdem, das ist sowas, das regt mich auch so auf. Wir waren letztes Jahr in Holland am Strand mit ihr und da war sie ja auch noch relativ klein. Und für mich war halt von Anfang an klar, so kein Kontakt an der Leine will ich nicht. Mhm. Und halt, ich will jetzt auch nicht, dass mein Hund an der Leine ist und dann kommt einer und der macht, was er will. Also ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber so habe ich das dann damals auch so wahrgenommen, dass man ja auch für den Hund einsteht und auch sagt, ich regel das.
Ja.
Weißt du was, ich Hunde von ihr weghalten und zerren musste. Wir waren am Strand und dann sehe ich schon, dieser Hund kommt auf uns zugebrettert.
Ja.
Und ich würde es verstehen, wenn derjenige versucht, den Hund abzurufen und es klappt halt nicht. Finde ich, dann nehme ich ihn an der Leine. Ja. Aber okay, aber manche haben nicht mal gerufen.
Ja.
Und ich habe dann auch gerufen, rufen Sie den Hund ab oder habe den Hund wirklich weggeschoben. Und das ist uns wirklich, keine Ahnung, in 3 Tagen 5-mal passiert, wo ich dann dachte, so Leute, also ihr müsst doch mal ein bisschen auf eure Hunde gucken.
Ja, aber da ist halt, gibt's halt ganz viele unterschiedliche Typen und manche denken halt, sie haben's Recht auf alles. Ich meine, das sieht man ja in jedem Bereich, egal wo man, was man, wie man lebt und was man macht. Rücksichtslose Leute gibt's halt einfach. Aber wir Hundehalter sollten rücksichtsvoll sein der Umwelt gegenüber und auch akzeptieren, wenn ein anderer Hund nicht spielen soll oder mag oder kann. Und dann nicht einfach versuchen, auf die brachiale Methode den anderen Hundehalter zu überzeugen, dass das funktioniert.
Das finde ich auch so spannend, wenn man als Hundehalter so Regeln für sich hat, wie zum Beispiel, mein Hund hat keinen Kontakt zu anderen Hunden an der Leine.
Mhm.
So, da habe ich meine Beweggründe dafür. Das mag jemand anders auch anders sehen.
Ja.
Aber ich finde es so witzig, wie oft die Leute dann echt anfangen, so zu diskutieren.
Ja, ja.
Da kommen dann Leute entgegen und dann zieht der Hund schon an der Leine. Und dann denke ich schon so, okay, gucken wir mal. Und dann geben die auch noch so nach.
Ja, ja.
Und dann sage ich so, bitte nicht an der Leine.
Nur mal kurz Hallo sagen.
Ja, 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 aber ja, warum? Mhm. Dann denke ich so, muss ich mich jetzt rechtfertigen? Mhm, oder?
Ja.
Also, und das finde ich auch so krass. Also das, ich finde, das merkt man auch im Umfeld, wenn man halt einfach so sagt, so hey, wenn wir zu Besuch kommen, die ersten 10 Minuten, kommt sie erstmal runter, da bleibt sie an der Leine. Die Leute diskutieren so oder akzeptieren es nicht. Oder jetzt lass doch den Hund, wo ich denke, wenn jetzt Leute Kinder haben und die sagen, mein Kind darf keine Cola trinken, da sagst du dann doch auch nicht oder schenkst doch auch nicht heimlich Cola ein. Weißt du, akzeptiert man das ja auch.
Ja, aber da kommt wieder das Phänomen dazu, Hund. Das Phänomen Hund. Und mit Kindern ist es klar, wir Menschen, mit Kindern ist es einfach eine Art gleiche Angelegenheit. Und wir kommunizieren artgleich. Und ich meine, es gibt auch im Bereich Kinder, gibt's auch genug Saboteure. Also wenn so Eltern sagen, wir möchten nicht, dass die ersten 3 Jahre Zucker essen und denen wird dann heimlich Eis zugesteckt oder so. Also da gibt's schon auch genug spannende Geschichten. Aber beim Hund kommt auch noch das dazu, dass man sich mit dem Hund von Freunden ja gerne gut stellen möchte.
Mhm.
Man möchte von Hunden gemocht werden. Und drum versucht man dann halt auch so ein bisschen Partei für den Hund zu ergreifen, dem Hund mehr Freiheiten zu bieten und halt so ein bisschen sich da einzumischen und mitzumachen und auch so ein bisschen zu sabotieren. Weil es ist ja nicht spannend irgendwo, wo alles klappt, sondern es ist ja viel spannender, wenn auch mal was nicht klappt. Und wenn ich dann derjenige bin, der den wohlerzogenen Hund verführt hat, dass der dann Blödsinn macht, dann freue ich mich einfach und dann tut das demjenigen auch gut. Ja, also das sind so diese psychologischen Zwischentöne, die in unserer Mensch-Hund-Beziehung mit schwingen immer und überall.
Und ich finde, voll vielen fehlt halt da auch so ein bisschen das Verständnis. Weil nur weil ich jetzt sage, mein Hund bleibt halt die ersten 10 Minuten an der Leine, da habe ich manchmal das Gefühl, die Leute denken, der stirbt jetzt, der arme Hund.
Ja, ja.
Weißt du, und ich finde, da fehlt halt voll vielen auch so ein bisschen das Verständnis, was jetzt auch nicht ist, dass ich sage, ich bin jetzt böse und mein Hund darf jetzt nicht allen Hallo sagen, sondern für den Hund ist das vielleicht im Zweifelsfall sogar Stress, wenn der da ankommt und lauter Leute und was weiß ich.
Ja.
Und im Endeffekt, ja, mache ich das ja auch im Sinne meines Hundes und weil ich denke, dass es für ihn auch so entspannter wäre und nicht. Aber eben, manche denken dann wirklich so, oh, die Böse, die lässt jetzt den Hund nicht von der Leine.
Ja, und dann hat halt jeder so seine eigene Meinung dazu. Und dann gucken wir ja auch alle viel Fernseh, YouTube und sehen ja, wie man eine vernünftige Hundeausbildung macht. Also es kann ja jeder, wie jeder Bundestrainer sein kann, der weiß, dass Fußball ein paar Leute braucht und einen Ball. So weiß jeder, der einen Hund erkennt, auch wie Hundeerziehung geht. Also ganz klar. Und eben dann wird diskutiert. Ja, das geht sogar uns so. Also als Hundetrainer.
Ja,
ja, ja, auch wir müssen dann sagen, nein, ich möchte das jetzt nicht oder nein oder ja.
Das finde ich auch so krass, glaube ich, so in der ganzen Hundebubble, weil da ja dieses Spektrum an Ansichten ja schon sehr weitreichend ist. Mhm. Und vom einen Ende zum anderen sind die Ansichten ja dann auch sehr unterschiedlich.
Mhm.
Und wie da auch so, finde ich, auch auf Instagram und so, wenn man sieht, wie die sich da alle so gegenseitig bekriegen.
Also, ja, ja.
Ich finde, man kann ja unterschiedliche Ansichten haben und sich auch austauschen. Ich kann auch mal sagen, so hey, wie der das macht, würde ich das jetzt halt nicht machen. Aber ich glaube, so in der Bubble ist das schon arg so, dass das dann gleich so ausartet in sich so gegenseitig an Pranger stellen.
Ja, das ist ja in vielem so in den sozialen Medien. Also es gibt ja nicht, also eine Meinungsvielfalt wird ja nicht toleriert, sondern es gibt ja so ein ganz oder gar nicht, so eine ganz oder gar nicht Haltung. Die funktioniert bei Hunden halt gleich gar nicht. Und drum ist es halt wahrscheinlich so spannend, da auch seinen eigenen Weg zu finden. Es sind ja auch viel so Hundetrainer. Ja, ich habe Methode XY oder männliche Hundetrainer, die machen dann meistens so die 4 Säulen der Hundeausbildung, die 8 Säulen. Da denke ich immer, naja, vielleicht wärst du lieber Architekt geworden und hätte was gebaut, wenn du Säulen so gerne hast. Aber oft sind es einfach keine fundierten Erkenntnisse, sondern es sind einfach individuelle Vorlieben, die dann versucht werden, möglichst breit unters Volk zu verteilen und denen halt zu sagen, ich bin jetzt der einzigst Wahre, der die und die Ding gefunden hat, diese Methode gefunden hat. Und oft funktioniert das halt auch bei ihm und seinem Hund. Also kürzlich war sogar eine auf Instagram, die hat, das ist eine Influencerin und die hat eigentlich gar nichts mit Hunden zu tun. Aber die hat jetzt irgendwie für sich eine gute Methode entwickelt, wie sie mit ihrem Hund an der Leine gehen kann.
Mhm.
Den hat sie jetzt aber auch gleich öffentlich vermittelt.
Mhm.
Also ich weiß jetzt, ich bin Influencerin, ich bin kein Hundetrainer, aber ich wische jetzt mal die Erkenntnisse aller Hundetrainer auf die Seite und erkläre euch, wie es wirklich geht. Und ja, das hat jetzt funktioniert bei ihr und ihrem Hund. Ja, aber das wird einfach bei 1 Million Hunde nicht funktionieren. Und ist dann auch wirklich halt nicht die Methode.
Ich finde, das ist auch das große Problem, was wir hatten, dass du eine viel zu große Informationsflut hast. Du hast ja hunderte verschiedene Kanäle und Bücher und was weiß ich und Fernsehsendungen.
Mhm.
Und bei uns war das dann auch so, dass, also wir haben uns wirklich, als dann klar war, wir kriegen die Maya und wir so drauf gewartet haben, jeden Tag Podcast und da und Trainingsplan geschrieben sogar und Bücher gelesen. Und ich glaube, das Gefährliche, also wir hatten dann, glaube ich, schon so ein relativ gutes Verständnis von, was bedeutet das eigentlich für den Hund und wer trifft die Entscheidung, so Sachen, also nicht nur so oberflächlich. Aber trotzdem war es so, dadurch, dass es so Formate gab so im Fernsehen, wo du halt denkst, ja, schön, dass ihr das im Fernsehen so jetzt zeigt, so funktioniert das halt definitiv nicht nach 2 Wochen. Und es gab dann aber auch so Formate, die schon eher darauf eingegangen sind, hey, jeder Hund ist anders. Und da gibt es auch einen bekannten Hundetrainer, der unterteilt die in so Charaktere. Also dann gibt es den Sensiblen, den Draufgänger und so. Und ich finde, dadurch, dass es da so Abstufungen gibt, tendiert man dann auch zu sagen, ah ja, aber der macht es schon anders oder der macht es besser.
Ja.
Und dann befasst du dich ganz viel mit dem und dann kommt der Hund und es funktioniert halt trotzdem nicht, weil ja.
Ja.
Und das ist wirklich das, wo es gibt so viel, wo die Leute sagen, so und so musst du das einfach machen, aber es ist ja so individuell und für uns war das wirklich ein Problem, weil wir eine komplett falsche Erwartungshaltung hatten. Also komplett.
Es ist immer halt die, das ist auch so ein bisschen was, finde ich, momentan vom Zeitgeist. Es muss ja alles vereinfacht werden. Also das ist meiner Meinung nach ein großes Problem. Alles muss möglichst gleich oder ähnlich funktionieren. Und Abweichungen werden nicht gern gesehen, weil damit kann man dann schon wieder nicht mehr so viel anfangen. Also, und das ist natürlich das, wenn ich dann versuche, eine Hundegeschichte, ein Hundethema, wo wir ja wirklich vom Chihuahua, vom Yorkshire Terrier bis hoch zur Dogge, zum Wolfshund, zum Alaska Malamut, über alle vielen, vielen Rassen, die wir haben, versuchen die jetzt in drei Charaktere zu unterteilen. Mhm. Das kann einfach nicht funktionieren. Ich kann ein bisschen was unterteilen und das haben ja auch Menschen, die wesentlich weiter schon im Denken waren, vor langer, langer Zeit, da haben die uns diese Arbeit ja schon abgenommen und die haben die Hunde unterteilt in Jagdhunde, in Hütehunde, in Wachhunde und so weiter und haben die dann ja nochmal unterteilt. Mhm. Also diese Jagdhunderassen, wo es Vorstehhunde gibt, Bracken gibt, Schweißhunde gibt, Appartierhunde gibt und Wachhunde vom Dobermann, Rottweiler, Schäferhund, dann Begleithunde, der Havaneser, der Dalmatiner, der, ja, also das haben die ja alles schon auch eingeteilt und eigentlich ist man ganz gut beraten, wenn man sich einen Hund besorgt und dann mal dahinter schaut, in welche Kategorie, FCI-Kategorie, also Federal Kynologic Institute, die das alles festgelegt haben, in welche Kategorie fällt der Hund überhaupt? Mhm. Und das sagt wesentlich mehr aus über den Hund, als ob der jetzt sensibel, weil es gibt, na klar, es gibt in jeder Rasse, gibt es sensible, nicht so sensible, harte Brocken, weiche Hunde. Es gibt sensible Hunde, die auf der anderen Seite so frech sind, dass sie einen in den Wahnsinn treiben, aber die Sensibilität einem dann halt wieder reinfährt. Und das sind die Sachen, die man verstehen muss. Und jetzt haben wir nur über Rassen gesprochen. Mhm. Jetzt waren wir noch nicht mal bei den ganzen Mischlingen, bei den ganzen Tierschutzhunden aus dem Ausland, die ganz oft auf der Basis verwilderter Haus- und Hofhunde existieren und wieder eine ganz, ganz andere Anforderung an uns Menschen und an ihren zukünftigen Halter haben. Aber ich erlebe das ganz oft. Dann kommt man mit so einem Hund, der noch nicht mal unsere Kultur, also unsere Zivilisation, dass da halt mehr als ein Auto fährt, dass da halt, was weiß ich, Kindergebrüll, Remi-Demi, Nachbarschaft, andere Hunde und so weiter und so fort. Ja, und der soll dann folgen wie ein deutscher Schäferhund. Mhm. Und da gibt's einfach Grenzen. Und da nützt einfach so eine grobe Einteilung gar nichts.
Voll. Ich fand's auch letztens so witzig. Also wir sind mit der Maya, sind wir bei der Julia in der Hundeschule immer ja. Freitags bei den Jagdhunden und dem Apportieren. Und ich weiß noch, in der Stunde vor Weihnachten, da waren wir ja ziemlich viele, weil wir die zwei Gruppen auf eins gelegt haben. Und dann haben wir doch diese Übung gemacht, wo du gesagt hast, die wird auch für einen Wesenstest.
Ja. Yeah.
Wo man sich so zuspitzt und dann hat man ja richtig schön gesehen, wie genau. Die Hunde auf so eine Situation reagieren.
Genau.
Und da fand ich es auch so krass, da waren bestimmt 4 oder 5 schwarze Labrador und alle komplett unterschiedlich. Und dann merkt man ja auch wieder, du kannst die halt gar nicht irgendwie über einen Kamm scheren.
Nee.
Aber ich finde trotzdem, du bietest ja, glaube ich, auch so Rasseberatung bestimmt an.
Ja.
Und ich finde, das ist was, wo irgendwie quasi schon verpflichtend, finde ich, sein sollte, bevor man sich einen Hund holt. Weil wenn du jetzt mal googelst, Rasseporträt Labrador, dann kommt
genau.
Familienhund und freundlich und was weiß ich. Mhm. Weißt du, wie oft ich Leuten sage, ja, bla bla, Labrador und ist ja ein Jagdhund. Echt?
Ja, ja, ja.
Ich denke so, okay, also,
ja, ja.
Das, also mittlerweile kann man das ja schon wissen. Und ich finde, es sind ja schon, also ich finde, das merkt man auch in der Hundeschule. Eben, wie gesagt, auch innerhalb von der gleichen Rasse gibt es natürlich Charakterunterschiede. Aber ich finde, es gibt schon so ein paar Sachen, wo man sagen kann, das ist halt rassetypisch.
Ja, das auf jeden Fall.
Und halt auch im Endeffekt so, wie es halt zum Leben passt. Weil eben, ich bin der Meinung, ein Hütehund in der Innenstadt, in einer kleinen Wohnung, weiß nicht, ob man dem da... Und dann beschwert man sich halt, dass der die Leute verbellt oder so, dann...
Ja, oder die Kinder hütet.
Ja.
Also das ist halt oft, dass wenn Leute einen Wunsch haben nach einem Hund, dann spielt in allererster Linie mal die Optik eine Rolle. Das ist einfach so. Da kommen wir nicht dran vorbei. Das sind ja auch, wenn Leute mit so einem Mischling aus dem Tierschutz zu mir in die Hundeschule kommen, alle sagen, ich habe mich einfach in den verliebt.
Mhm.
Ich habe mich in das Bild verliebt, ich habe mich in den Hund verliebt. Ohne den Hund überhaupt gesehen zu haben, also wirklich vom Bild her. Das ist auch so eine Sache, die ich manchmal einfach nicht so verstehe. Ich gesagt habe, ich habe den noch nicht erlebt, ich habe noch nicht seinen Blick gesehen. Ich sehe ja wirklich nur ein Foto oder halt ein Bild. Und ja, also das Äußere spielt schon eine ganz große Rolle. Und wenn jetzt jemand auf einen flauschigen Hund steht, dann wird er sich im Leben nicht vom weltbesten Hundetrainer überzeugen lassen, dass ein kurzhaariger, glatterhaariger Hund für ihn genau das Richtige ist. Aber meistens gibt es ja in dem Spektrum schon auch so eine Vielfalt, dass man da ein bisschen besser aussuchen kann. Und dann ist es natürlich auch noch eine Sache, ich kann ja auch ein Abenteuer eingehen, wenn ich weiß um das Abenteuer.
Mhm.
Aber wenn ich denke, naja, ich hole mir halt den Welpen und dann wird er nicht als Jagdhund geführt und dann wird er schon merken, dass er kein Jagdhund ist. Nein, nein. Weil da wurde einfach hunderte von Jahren drauf hin selektiert. Und man hat ja nicht beim Jagdhund, jetzt bleiben wir beim Beispiel, nehmen wir die Weimaraner, da hat man ja nicht den Weimaraner, der nie vorsteht, der keinen Vogel findet, der keine Schleppe macht, der keine jagdliche Arbeit macht. Den hat man ja nicht genommen als Deckrüden, sondern dann hat man den Hund, der seine Leistung schon bewiesen hat auf der Jagd und bei Prüfung, den deckt man mit der Hündin, die ebenfalls ihre Leistung gebracht hat. Ja, da kommen dann leider keine Langweiler dabei raus, oder Gott sei Dank. Und so funktioniert halt einfach viele Jahrzehnte, Jahrhunderte hat das so funktioniert, dass die Hunde auf das geprägt wurden, was sie heute sind. Und da sind zum Teil die Generationen noch viel zu kurz, um überhaupt zu sehen, ja, du brauchst jetzt nicht jagen. Oder du brauchst jetzt nicht anderen Leuten giftig gegenüber zu werden. Oder du brauchst nicht die Kinder mit dem Schulranzen in die Ecke drängen vom Kinderzimmer. Oder lauter solche Geschichten. Das steckt einfach drin und die können dann auch gar nicht anders.
Mhm.
Und da muss ich das halt wissen, dass ich diese Eigenschaft ganz sicher mit dazu kaufe.
Voll.
Und wenn ich das nicht weiß oder wenn ich dann denke, ja, die Mutter hat gar nicht, die hat sich gar nicht für Wild interessiert. Ja, der Vater, das war ein ganz Lieber. Ja, aber ganz oft knallt die vierte Generation hinten dran durch.
Okay.
Und da weiß halt kaum mehr jemand, was da los ist.
Krass. Ja, ich glaube, dass da halt auch wieder echt so eine ganz, ganz große Wissenslücke oder halt auch Verständnislücke ist, weil eben auch, was du vorhin gesagt hast, dass die sich dann teilweise so in das Bild verlieben und man denkt ja auch, man tut was Gutes, man rettet jetzt diesen Hund. Aber wenn du halt gar nicht überlegt hast, okay, kann ich jetzt dem Hund überhaupt das geben, was er braucht, dann ist halt die Frage, ob das jetzt unbedingt besser ist.
Ja, das ist eh so ein bisschen eine Frage. Also ich bin wirklich ein großer Freund des Tierschutzes, aber bitte mit Sinn und Verstand. Wir haben jetzt ein aktuelles Thema, dass nämlich ein Hund aus Russland importiert wurde mit scheinbar Papieren, die in Ordnung waren, also Impfnachweis, Chip und so weiter, der jetzt mit Tollwut verstorben ist. Das ist natürlich schon eine riesige Geschichte. Also wir sind sehr, sehr froh und wir haben lange gebraucht, um tollwutfrei zu werden. Und über Wildtiere kann da immer mal wieder was passieren. Aber durch importierte Hunde, das ist natürlich eine andere Nummer. Weil der ist ja nicht allein gereist.
Ah, krass.
Ja, der saß ja mit mehreren Hunden und man weiß ja nicht, wo er vorher war. Und jetzt hat man natürlich den Fall sich angeguckt, weil man wissen will, woher ist das passiert. Und jetzt kam wohl raus, dass die Papiere halt doch nicht so gut sind. Und das ist halt leider, leider das große Thema und die große Gefahr. Und ja, selbst dahin, dass es ein bisschen böse klingt. Aber manchmal ist mein Eindruck, dass der Hundehandel und der Tierschutz ganz eng miteinander verbunden sind.
Klar. Also ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus, aber immer wo es solche Sachen gibt, gibt es halt auch Leute, die daraus dann ein Geschäftsmodell machen im Endeffekt. Und das ist dann halt wieder die andere Seite.
Genau. Und dann werden halt Gesetze gemacht, um das zu vermeiden. Aber Gesetze sind auch nur wirksam, wenn sich dran gehalten wird. Und da sind die Kontrollen, glaube ich, halt einfach auch zu lasch, weil wie soll man es auch noch machen? Also ist halt immer auch so eine Sache, ja.
Jetzt gehen wir wieder zurück zu einem schöneren Thema.
Ja.
Und zwar zu eurer Iden.
Ja,
die ist nämlich trächtig.
Ja, genau, genau. Also ich eben gehe den anderen Weg. Also ich unterstütze immer Tierschutz. Ich unterstütze auch Leute, die mit Tierschutzhunden zu mir in die Hundeschule kommen. Also ich bin da wirklich offen und ich bin da. Aber ich selbst, für mich persönlich, gehe einen anderen Weg. Ich bin Labrador-Züchterin, noch nicht sehr lange. Ich bin jetzt bei meinem B-Wurf angekommen. Und wenn alles gut geht mit meiner Iden, nämlich mit meiner schwarzen Labrador-Hündin, die jetzt, wenn alles gut geht, im März Welpen kriegen wird.
Und es geht gar nicht mehr lange, gell?
Nee, nee, das geht jetzt. Das geht jetzt ganz fix.
Ich freue mich schon so.
Ja, ich freue mich auch.
Also das könnt ihr auch alles verfolgen, eben wie gesagt im Stories About Dogs Podcast. Da redet ihr ja gerade auch ganz viel drüber. Ist ja auch total aufregend.
Genau, ja.
Und was ich auch sehr cool finde, wir sind ja gerade so ein bisschen in der Planung von einem gemeinsamen Projekt. Und zwar habe ich es ja vorhin schon angesprochen, für uns war es ultra, ultra schwierig, Quellen zu finden, wo im Endeffekt uns nicht, also es gibt genügend Videos und Bücher und alles, die dir erklären, so macht dein Hund Sitz und so macht er das und so. Aber ich finde, was wirklich der Knackpunkt ist und was wir auch merken und noch ganz viel lernen, einfach das Denken.
Ja.
Was macht es bei dem Hund? Was bedeutet es für die Beziehung? Lauter so Sachen. Und da haben wir jetzt vor, ich hoffe, es ist okay, wenn ich es jetzt antease.
Ja, klar.
Jetzt vor, die Julia wird ja dann auch einen Welpen behalten.
Ja.
Und dass wir das Ganze einfach so ein bisschen wie so ein Videotagebuch begleiten. Weil genau da, glaube ich, dann der Unterschied ist, dass nicht drum geht zu sagen, so, ich erkläre jetzt, wie bleibt der Hund alleine, sondern dass man einfach auch sehen kann, okay, der Hund war jetzt alleine und es ist vielleicht doch auch mal was schiefgegangen, wie reagiert man drauf?
Genau.
Oder einfach, glaube ich, im Alltag, weil es sind wirklich, also mittlerweile auch so dadurch, dass wir jetzt engeren Kontakt haben, haben sich jetzt bei uns so viele Sachen rausgestellt, wo ich im Nachhinein wirklich denke, Mann, ich würde es gerne nochmal von Anfang machen, weil man jetzt einfach bei manchen Sachen eine andere Haltung oder eine andere Sichtweise drauf hat. Und das ist dann schon auch ärgerlich, weil klar kann man es jetzt halt anpassen und so. Und das waren jetzt auch keine gravierenden Sachen. Aber manchmal ärgert es mich schon, wo ich halt einfach denke, oh Mann, ich hätte dich gern früher gekannt und hätte die Sachen einfach gerne früher gewusst. Und darum geht es ja bei der ganzen Sache, geht es uns ja auch.
Ja, also ich habe lange die ganzen Online-Geschichten nicht so ernst genommen. Und ich habe auch dann so ein bisschen, ja, mit einer großen Klappe gesagt, alle, die das machen, haben nichts zu tun, die haben Zeit, das zu tun und also Online-Kurse anzubieten und dies und jenes. Und ich habe gesagt, ich habe für sowas gar keine Zeit. Ich stehe in meinem Hundepark, ich bin live und original mit den Menschen am Arbeiten, ich habe keine Zeit. Jetzt habe ich aber die ganze Geschichte natürlich beobachtet und man sieht natürlich auch nicht immer alles, sprich Bubble, aber ich habe schon den Eindruck, dass es sehr in die Richtung erhobener Zeigefinger geht. Mhm. Und dass es immer mehr geht in die Richtung, ja, aber du musst doch das und das und das und ein Hund ist so viel Verantwortung. Ist es, aber es ist auch wahnsinnig viel Freude. Und das kommt mir bei allem jetzt so ein bisschen zu kurz. Und vor allem auch so, und wenn du dich falsch bewegst oder wenn du was falsch machst, dann hat das sofort gravierende Folgen und dann schadet das der kleinen Hundeseele. Nein, nein. Also man darf Fehler machen, man darf sich ungeschickt anstellen und man darf auch Dinge machen, obwohl die andere Seite der Hundehalterfraktion die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und sagt, das darfst du niemals. Das darf man alles mit Sinn und Verstand. Aber für mich steht einfach dieses, Hunde und Menschen gehören zusammen. Auch wenn man die Geschichte anguckt, das ist einfach so, man weiß es wirklich nicht ganz genau, aber ich habe natürlich meine Favoriten.
Version.
Meine Lieblingslegende, wie der Mensch zum Hund kam oder der Wolf zum Mensch kam. Und ich möchte da mehr Lockerheit reinbringen und ich möchte einfach einen Rat geben, an der Seite stehen. Und dafür habe ich mich jetzt doch entschlossen, auch online was zu machen, weil der Bedarf einfach da ist. Und ich möchte da ein Gegengewicht schaffen, eben mal mit okay, und jetzt hat es nicht geklappt und jetzt gucken wir, wie es klappt.
Total, und ich finde, wir sind das lebende Beispiel dafür, dass der Bedarf da ist, ja. Weil es gibt ja so ein großes Angebot und wir hatten auch unterschiedliche Kurse und die waren zum Teil auch gut, so
ja,
für
klar.
Den Aufbau von so Techniken oder so oder von Übungen ist es alles gut, aber ich finde, die hören alle am gleichen Punkt auf. Ja. Was mache ich, wenn es nicht so funktioniert?
Ja, genau.
Und das ist halt, finde ich, und da glaube ich, dass auch die Zusammenarbeit zwischen uns so wertvoll ist, weil für Hundetrainer ist das, glaube ich, oftmals und viele, haben wir auch schon festgestellt, viele Sachen halt selbstverständlich.
Ja.
Weil ihr wisst's ja im Endeffekt. Und ich finde auch, was ein großer Punkt auch ist, dass in den meisten Kursen werden die Sachen gezeigt mit einem Hund, der es schon kann.
Ja.
Und dann entstehen ja gar nicht so diese typischen Situationen wie, ja, der Hund kann es jetzt halt noch nicht und ist gefrustet und fängt an, dir in die Beine zu beißen oder irgendwie sowas.
Ja.
Das entsteht da ja gar nicht. Und das ist jetzt das Coole im Endeffekt, dass ihr dann selber halt von Tag Null einen Welpen begleiten könnt, weil es diese Situationen geben wird. Die gibt's ja bei jedem.
Ja.
Und ich finde, das ist auch wichtig, das zu zeigen, solche Situationen, weil wir haben von den Situationen vorher nichts gesehen.
Ja.
Wir haben gesehen, oh, und dann sagst du, hey, und der Hund geht zurück und dann machst du das so und dann funktioniert das so und dann kommt jetzt dein kleiner Fellknäuel da und du machst es so, wie du es alles dir beigebracht hast. Und es ist natürlich ganz anders.
Ja, eben.
Und dann sitzt du da, bist komplett überfordert und denkst so, ja, aber, und man will ja dann auch nichts kaputt machen oder falsch machen.
Genau, das ist dann eben die große Angst. Ja,
ja. Und dann eben so einfach so die, so ein, und ich glaube, da bringt es auch nichts zu sagen, in der Situation müsst ihr so und in der so, weil die werden unterschiedlich sein und da wird es auch immer Situationen geben. Aber ich glaube, wenn man dir einfach so ein bisschen über die Schulter schauen kann und wie so Mäuschen spielen kann, dass man dann vielleicht mehr einfach so eine ähnliche Denkweise aufbaut und halt auch einfach ein Verständnis und es dann selbst auch auf eine Situation anwenden kann, die jetzt in dem Videokurs gar nicht vorkam, aber du weißt einfach so, hey, das ist eigentlich quasi wie da in der Situation.
Ja.
Und eben, wir hätten das auf uns, hätte das mega geholfen.
Also mir ist es wichtig, den Menschen, und ich glaube, ich erinnere mich ja auch noch, wie ihr kamt, völlig überfordert.
Ja.
Der kleine schokobraune Herzstückchen hat einen frechen Blick drauf gehabt und zwei entnervte Hundehalter nebendran. Und sie völlig unbeeindruckt von eurer Genervtheit oder eurem. Und ich möchte einfach den Leuten auch wieder mehr Selbstbewusstsein geben und mehr auch ein Vertrauen in ihr Gefühl. Und eben nicht, du musst das so oder so oder so, sondern hör auf dich, was willst du, wie ist es für dich, und schau, ich mache es so oder so. Also bei mir haben die Hunde 350 mal mehr Freiheiten wie bei jedem anderen wahrscheinlich, der die Sache jetzt sehr ernst nimmt und es richtig machen möchte. Aber ich weiß halt, und ich habe halt das unbeugsame Vertrauen in mich selber, dass wenn mir eine Situation aus dem Ruder läuft, dass ich weiß, was ich tun kann.
Wie ich eben die, und an den richtigen Stellen dann halt auch einfach konsequent
und
oder
wie
auch mal
ich's dann abstell oder wie ich es dann ändere. Oder dass ich auch mal was durchgehen lassen kann und dann mal die nächsten Male sage, nee, und das will ich jetzt nicht mehr. Und das ist eben so dieses Interesse dahinter, wieder mehr aufs Gefühl der Leute, weil wenn ich mich schon entschieden habe, dass ich einen Hund haben möchte, dann habe ich ja schon den ersten richtigen Gedanken getroffen. Dann habe ich ja schon 50% richtig gemacht. Und dann muss man nur noch zusammenfügen, was zusammengehört. Und dann muss man zusammenwachsen. Ja, hört sich jetzt so einfach an. Ich weiß, dass es das nicht ist. Ich verstehe auch jeden, für den es schwer ist, auch eben mit der Umwelt, wo jeder zu allem was zu sagen hat. Aber ja, es gibt auch einen anderen Weg, einen leichteren Weg.
Total. Und ich glaube, es hilft einfach auch, wenn man dann wirklich jemanden hat, wo einem diese Sicherheit oder das Vertrauen auch wieder gibt. Weil ich weiß noch, also ich weiß, dass nach der ersten Welpenstunde bei dir haben wir gesagt, das war die beste Entscheidung, zu dir zu gehen, weil es einfach schon so einen Unterschied gemacht hat, dass man jemanden an der Hand hatte, der einem geholfen hat. Wie handle ich Situationen?
Ja.
Weil wir hatten ja schon ein großes Wissen, würde ich jetzt sagen.
Ja, ja.
Aber es war halt einfach dann anders, als man es erwartet hat. Und man war einfach total aufgeschmissen, weil man nicht wusste, wie man gewisse Situationen handeln kann.
Und dann habt ihr halt in eurem Korb mit dem großen, vielseitigen Wissen, habt ihr dann halt gewühlt und habt gedacht, welchen Punkt holen wir jetzt raus, welchen Bestandteil müssen wir jetzt hier anwenden, und standet dann mit 5 Möglichkeiten in der Hand und die Situation war erstens vorbei und ihr wusstet nicht, welche von denen ist jetzt richtig. Und da meine ich, das ist dann der Punkt, dass man erstmal schaut, was ist denn mein Gefühl, was stört mich jetzt an der Situation? Und klar, dann braucht man einfach jemand, der einem zeigt, wie gehen die Handgriffe, was kann ich mich trauen, wie reagieren Hunde körpersprachlich. Das sind dann schon so Sachen, die entscheidend sind. Und das kann man sowohl face-to-face wie auch online. Mhm. Also ja.
Ich habe da auch manchmal echt an meinem Verstand gezweifelt, weil ich weiß noch genau, in einem so einem Kurs war Deckentraining, also ins Körbchen schicken und dann klar, und dann führst du den Hund hin und dann gibt es ein Leckerli und dann wieder raus und mit auflösen und dann langsam länger und so. So, jetzt ist die Maya ja so ein Charakter, die auch gerne mal ein bisschen Rabaut macht.
Und hinterfragt.
Genau, und dann war halt so, dann ist sie halt nicht geblieben. Und dann hat sie halt auch angefangen, Stress zu machen und zu beißen und was weiß ich. Und ich in diesem Videokurs geguckt, oh, habe ich das jetzt übersehen? Was mache ich? Was mache ich, wenn der Hund nicht bleibt? Und ich war wirklich, ich habe dann so, habe ich das jetzt tatsächlich übersehen? Weil das für mich so unverständlich war, dass man da gar nicht drauf eingehen kann, okay, wie reagiere ich, wenn der Hund halt nicht, wenn man es dann ausreizt, wenn der halt nicht bleibt?
Yeah.
Und vor allem, was ich auch finde, Was du ja dann auch später mal, was im Gespräch irgendwie kam, dass sie da noch eigentlich viel zu jung war, um so lange zu bleiben.
Genau.
Und das sagt dir nämlich in den Kursen auch niemand, was kann der Hund überhaupt schon abbilden in dem Alter.
Ja, genau. Und dann muss man ja immer überlegen, also diese ganzen Online-Geschichten, und drum machen wir das ja auch so quasi aus dem Leben raus, also so quasi tagebuchmäßig, hier passiert jetzt das und ich reagiere so und so. Und ich behalte ja einen Welpen, wenn alles gut geht, immer vorausgesetzt und arbeite mit dem ja dann weiter und zeigt dann einfach meine ab. Und da muss man ja immer überlegen, bei diesen ganzen medialen Sachen, dass ich ja nur das zeigen kann, was ich auch technisch zeigen kann. Mhm. Und da ist so ein Deckentraining halt dankbar. Weil da kann ich wirklich Schritt 1 und kann das schön filmen und mache dann Schritt 2. Und wenn ich dann meinen Hund natürlich so weit habe, dass der das kann, dann steht der da natürlich nicht mehr auf. Mhm. Also kann ich nicht zeigen, wie ich, was ich mache. Und dann, ehrlich gesagt, kann ich ja auch nicht mehr, wenn der dann völlig wild ist und das jetzt halt nicht akzeptiert, wie viele Hunde dann, und sagt, ich habe jetzt aber keinen Bock, auf der Decke zu bleiben. Aber du kümmerst dich ja gerade um mich. Also lass uns mal ein bisschen kämpfen. Lass uns mal ein bisschen schubsen. Lass uns mal ein bisschen wild machen. Du gibst mir Aufmerksamkeit. Dann sieht es ja vielleicht auch gar nicht, wenn ich dann streng werde und wenn ich dann sage, nein, 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 du Kleiner, ich möchte das jetzt aber, dass du hier bleibst. Dann ist es ja nicht mehr so positiv, wie halt im Moment gerade alles sein muss. Es muss halt alles positiv sein. Es darf halt nicht irgendwie mal geschimpft werden. Aber Schimpfen, Lob und Tadel, das sind halt einfach zwei Geschwister, die miteinander existieren. Und da ist es einfach auch unehrlich. Aber da muss man auch überlegen, wenn man solche Filme anguckt, was ist, und das merke ich jetzt ja selber, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, na klar sollen das halt auch Sachen sein, die ich gut erklären kann, die gut rüberkommen und die für mich leicht sind in der technischen Abwicklung. Also für denjenigen, der es dreht. Aber es ist dann halt nur die halbe Wahrheit.
Ja, und es bringt einem halt nichts, weil mir hätte es halt einfach auch geholfen, und so haben wir es ja jetzt mit deinem Ding vor, wenn du das zeigst, du merkst, der Hund macht jetzt gerade nicht mehr und du sagst, okay, das ist jetzt ein junger Hund, der kann das jetzt gerade noch nicht abbilden. Genau. Und deswegen, damit es jetzt trotzdem positiv endet, mache ich jetzt noch das und das und dann lassen wir das Ganze sein. Genau. Das hätte mir ja schon geholfen. In dem Fall saß ich jetzt da und dachte, ich habe einen unmöglichen Hund, der nur kämpft und der aggressiv, weißt du, und das vermittelt ein falsches Bild.
Ja, klar, so eine technische Anleitung ist schön, aber wie gesagt, ist es ein kleiner Teil.
Ich denke auch, dass das meiste Wichtige nicht passiert, wenn man gerade versucht, dem Hund aktiv was beizubringen, sondern halt im Alltag.
Ja.
Wie man miteinander umgeht, wie man mit Situationen umgeht.
Ja, ja.
Da habe ich mich auch gefragt, was du davon hältst. Da war es bei dem einen Ding, haben die gesagt, die haben das erklärt, es gibt ja die Sozialisation ganz am Anfang, wo die sozialisiert werden und so. Und dann gibt's die Habituation. So wurde das erklärt, wo dann so die Umwelteinflüsse, wenn der Hund dann bei dir ist und das ist dann in der Woche bis der Woche. Und dann haben die gesagt, du sollst so viel wie möglich mit dem Hund machen, also zum Beispiel auf den Parkplatz gehen, wo Einkaufswagen rumfahren und an Bahnhof sitzen und so Sachen. Und da frage ich mich so jetzt mal deine Expertenmeinung, kann das auch nach hinten losgehen?
Ja, also wenn man es zu gut meint oder das hängt wieder stark vom Verhalten des Menschen ab. Mhm. Also ich gehe auch mit meinen Junghundegruppen gerne mal an Bahnhof und da warten wir dann auch mal einen Zug ab und da ermutige ich auch alle Menschen, das so mal zu tun, weil ich sag, auch wenn ihr jetzt nie Zug fahrt, aber vielleicht wollt ihr in 8 Jahren mal Zug fahren, ja, dann habt ihr nämlich euren Hund immer noch. Und das ist jetzt die Frage, ob der dann auch noch sich an das eine Mal, wo er mit einem halben Jahr auf dem Bahnhof stand, sich erinnern kann. Ich sage schon, solche Sachen tu sie selber aber nicht. Also ich gehe nie mit meinen Hunden auf den Bahnhof, ich gehe nie mit meinen Hunden auf den Parkplätzen. Klar, das sind wirklich so Sachen, was ich schon mache, also man muss einfach überlegen, wenn man jetzt ein Zwei-Personen-Haushalt ist, ohne Kinder, man benimmt sich zivilisiert und wirft sich nicht das Geschirr an den Kopf, dann ist es schon gut, wenn man mal ein bisschen auch für Lautstärke sorgt, wenn man sich mal ein paar Leute einlädt wenn man mit dem Hund rausgeht. Also ich sag auch, wenn ihr durch die Stadt lauft und auf der anderen Seite ist ein Presslufthammer, dann bleibt auf eurer Seite, aber lauft da ruhig vorbei. Lauft über Gitter, lauft über... Also das sind schon auch Sachen, die ich empfehle einfach. Aber nicht eine Woche lang alles durchziehen, sondern einfach, wenn sich's ergibt, machen, aber nicht jetzt unbedingt nur künstlich hervorheben. Einfach mal irgendwo hinlaufen, wo man dann halt am Stadtrand läuft oder durch die Stadt oder klar, kein Hund freut sich über einen Stadtbummel. Also, und ich finde auch, da hat der für einen Hund was. Aber der Hund sollte natürlich, wenn ich jetzt mein Auto in die Werkstatt bringe und ich muss durch die Stadt zurücklaufen, dann soll er halt mitkommen. Das klar, kann man dann schon machen.
Ich glaube, da muss man auch für sich überlegen, wie, was man halt so im Alltag auch macht. Eben, genau, weil bei uns war klar, wir sind oft angeln. Wir haben sie halt auch als kleinen Stöpsel haben wir sie dann halt auch mit aufs Boot genommen, an See zum Beispiel.
Genau.
Und dass man so, klar, das macht dann ja auf jeden Fall Sinn, wenn man weiß, hey, die und die Situation, die wird sie später oft haben, dass man sie halt früh dran gewöhnt.
Genau, dass man sie gleich mitnimmt und also den Hund gleich mitnimmt. Und man soll eigentlich sein Leben nicht ändern, nur weil man einen kleinen Hund hat. Man soll eigentlich alles so machen, nur halt mit Hund.
Das stimmt.
Und dazu gehört auch, was die meisten wirklich, was viel vernachlässigt wird, komischerweise, alleine lassen. Ja, also den Hund wirklich auch alleine lassen, weil das ist wirklich ein Problem. Klar, wenn der kleine Welpe, für den bringt man jedes Opfer, man macht alles, für den süßen Junghund auch noch. Aber wenn man 5 Jahre alten Hund hat und man kann einfach nicht aus dem Haus ohne den Hund, dann wird's schwierig.
Ich frage mich auch, wie das funktioniert, weil...
Also nicht. Es funktioniert nur mit Selbstaufgabe vom Menschen. Also das kann dann gehen, bis so jemand nicht mehr arbeiten geht, weil er den Hund nicht alleine lassen kann. Das ist aber auch nicht die Lösung. Nee. Also
ich kann mich genau dran erinnern, die erste Welpenstunde bei dir. Und dann hast du gesagt, so, eure Hunde werden jetzt komplett müde sein und jetzt geht ihr einkaufen oder einen Kaffee trinken oder macht irgendwas ohne den Hund. Und wir haben es gefühlt wie so Eltern, die das erste Mal das Baby irgendwo anders haben und endlich mal wieder so auf ein Date gehen können oder so. Genau. Weil wir den Hund nach Hause gepackt, versorgt und dann sind wir ins Café Vittoria nach Donau und haben da einen Kuchen gegessen und einen Kaffee getrunken. Und die hat 4 Stunden, hat die durchgepennt, die war so Knockout und es hat so gut getan. Ja. Weil wir haben zwar auch von Anfang an gesagt, wir wollen nicht, dass sich das ganze Leben nur um den Hund dreht.
Ja.
Aber dadurch, dass sie halt auch am Anfang musste man ständig gucken, dass sie nicht an die Pflanzen geht oder irgendwas. Also bist ja trotzdem permanent. Und es hat dann wirklich so gut getan, wenn man auch einfach mal mal wieder für sich und mal auch nur nach sich gucken und so. Und das ist schon, schon wichtig.
Ja, und vor allem es ist zwingend notwendig. Also
Anders funktioniert es ja auch nicht. Und eben, es gibt ja auch mal Situationen, wo, keine Ahnung, jetzt muss einer ins Krankenhaus oder du musst zum Arzt oder wie gehen die Leute einkaufen, frage ich mich, wenn der Hund nicht alleine bleiben kann. Weißt du, das sind ja,
also das ist wird ja alles kompliziert. Das wird alles kompliziert. Und dann sitzt der Hund im Auto, das sollen sie jetzt nicht mehr. Und ja, im Sommer geht das sowieso nicht. Das wird richtig schwierig. Ja. Die Leute. Ja, zum Teil kommen sie dann auch in die Hundeschule, der Hund ist 6 Jahre alt und dann sagen sie, jetzt muss er lernen, alleine zu bleiben. Das wird dann schwierig. Ja. Das ist dann ein Versäumnis, das nicht so einfach, vor allem nicht so ruhig zu regulieren ist, weil der Hund dann immer protestieren wird und das wird er halt lautstark. Und dann ist halt ein Hund, der nicht mehr klein ist und auch mal müde wird, schlimmer wie einer, der, wenn ich es gleich lerne.
Total. Apropos protestieren, wollte ich dich nämlich auch noch fragen, ist, finde ich, auch gerade in den sozialen Medien immer ein ganz großes Thema in der Hundebubble, Pubertät.
Ja.
So, da hätte ich jetzt mal gerne deine Einschätzung dazu.
Also Pubertät findet natürlich statt. Aber ich bin jetzt nicht so ein Freund. Also da gibt es ja diesen schönen Ausdruck, könnte ich schreiend davonlaufen. Pubertier, mein Pubertier. Ja, also mit 7, 8 Monaten schlägt beim Hund, also werden die geschlechtsreif. Die Hündin oft schon mit 6 Monaten und mit 7, 8 Monaten entwickelt sich der Jagdtrieb. Mhm. Und ein Jagdtrieb hat übrigens auch ein Hund, der kein Jagdhund ist, weil auch die würden, wenn es uns Menschen nicht gäbe, gerne was fressen und das müssen sie sich erjagen, wie auch immer. Also Jagdtrieb hat jeder Hund. Und dann wird so, ja, der hat jetzt alles vergessen und der macht nichts mehr, was ich sag. Ja, aber ich finde, es liegt eigentlich nicht so sehr an der Pubertät, sondern man bekommt einen kleinen, niedlichen Welpen. Und der kleine, niedliche Welpe, der spielt von Anfang an eigentlich relativ gut mit. Mhm. Also der macht dann ganz schnell mal Sitzform, Futternapf, der lässt sich noch locken, der geht ja gar nicht von einem weg, weil er denkt, oh Gott, wo ist die große weite Welt, der bleibt ja dann dran. Dann wird er allerdings älter, der kriegt ein anderes Selbstbewusstsein und eine andere Selbstsicherheit. Ja, liegt am Alter, klar, kriegt er Hormone, aber naja. Und das sind dann halt einfach die Sachen, die das Wesen, also nicht das Wesen vom Hund, aber das Verhalten vom Hund verändern. Er stellt mal ein Kommando in Frage, weil er ein eigenes Interesse hat. Also er wird gerufen. Er sagt aber, na, ich kann jetzt hier nicht kommen, weil hier riecht so gut. Ich muss jetzt erst noch mal der Sache genau auf den Grund gehen. Und dann überlegt er sich halt zweimal, ob er kommt und nicht wie ein kleiner Hund, der mit der Umwelt noch nichts anfangen kann, der dann einfach lustig auf einen zuläuft. Also das sind halt, ja, das meiner Meinung nach ist das auch so ein bisschen überbewertet, die Pubertät. Mm. Und zeigt eigentlich dafür, dass man vielleicht auch ein bisschen lässig geworden ist mit der Erziehung, dass man seinen Job noch nicht zu Ende gemacht hat, weil es sehr einfach und nach easy going aussah mit dem 3 Monate, 4 Monate, 5 Monate alten Hund und natürlich mehr Konzentration, mehr Konsequenz und mehr Nachdrücklichkeit verlangt, je älter der Hund wird und je selbstständiger und unabhängiger der Hund wird und je mehr eigene Ideen der Hund entwickelt. Mhm. Also so viel zum Thema Pubertät. Ich streite mich da nicht rum, wenn das jemand sagt. Aber ja, der ist in der Pubertät, der fährt gar nicht mehr. Aber das ist wirklich kein Zustand, der von selber wieder weggeht. Die Pubertät wird überwunden, aber ich muss nicht folgen, bleibt bestehen.
Ja, eben. Und ich glaube, wenn man das halt auch so als Ausrede nimmt und sich drauf ausruht, das ist halt die Pubertät, dann hat man danach ein ganz großes Problem wahrscheinlich.
Ja, ja. Also auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Pubertät ist ein Zustand, keine Ausrede.
Ja, das stimmt. Was ich dich noch fragen wollte, war für dich schon von Anfang an klar, dass du dich selbstständig machen willst als Hundetrainerin?
Nee. Also das ist aus Versehen passiert.
Echt?
Ja, das war ein totales Versehen. Und ich habe schon als Kind anderen Leuten geholfen mit ihren Hunden und habe das eigentlich immer gemacht. Mhm. Und halt so Nachbarn, Freunde, was weiß ich, unterwegs, wenn man jemanden getroffen hat und man hat gesehen, der hat ein Problem mit seinem Hund, dann hat man mal im Vorbeigehen 3 Tipps gegeben, wie das heute alle machen. So habe ich das auch gemacht. Nein, und dann hatte ich meine Iris-Setter-Hündin und dann kamen so auf, so diese Welpenstunden in den Hundeverein. Mhm. Dann habe ich gedacht, das gucke ich mir auch mal an. Und habe da mitgemacht, fand es mega witzig mit meiner Hündin und habe da auch eine Frau kennengelernt mit einem kleinen Labrador. Wir haben uns dann angefreundet und sie fand dann das Thema Hund so interessant und hat eine Ausbildung gemacht in Schleswig-Holstein zur Hundeverhaltensberaterin. Und ich hatte kleine Kinder oder relativ kleine Kinder zu dem Zeitpunkt noch. Also ich konnte mich nicht da jetzt nach Schleswig-Holstein von Baden-Württemberg aus verabschieden und das machen. Und sie war aber frei und konnte. Und die hat dann gesagt, ja, in Schleswig-Holstein, da schießen die Hundeschulen wie Pilze aus dem Boden. Mhm. Und da sei ein Wahnsinnsbedarf. Und in diesem Hundeverein von der Welpenstunde habe ich dann weitergemacht, Junghundegruppe, Begleithundeprüfung mit meinem Hund. Und die haben dann natürlich gemerkt, dass da Hundesachverstand bei mir vorhanden ist und dass ich das kann. Und haben mich gefragt, ob ich mich nicht im Verein engagieren möchte. Das habe ich dann 7 Jahre gemacht. Okay. Basis und Erziehung war Ausbildungswart für Basis und Erziehung. Aber mein Herz schlägt einfach für die Jagdhunde. Und ich habe dann auch gemerkt, dass zum Beispiel die Halter von Jagdhunden in so einem Begleithundekurs halt nicht richtig waren. Mhm. Es schadet keinem, aber es ist auch kein Allheilmittel, wie man so oft denkt. Und dann habe ich so ganz sanft angefangen und haben mich halt Leute angesprochen, oh, ich habe das und das Problem zu Hause. Und dann habe ich so angefangen und naja, irgendwann mit meiner Kollegin damals zusammen haben wir dann gemerkt, okay, sind wir dann aber doch so, dass wir mal eine Steuererklärung machen müssen. Und ja, so hat sich das dann einfach im Prinzip zufällig entwickelt. Ich war in der offenen Jugendarbeit und habe dann meinen Job immer mehr reduziert. Und irgendwann habe ich gedacht, jetzt stehst du an einem Punkt, wenn du jetzt nicht an deine Selbstständigkeit glaubst, wer soll denn dann an deine Selbstständigkeit glauben? Und dann habe ich meinen Job aufgegeben und habe mich ganz meinem Hundepark gewidmet.
Wie schön, dass du das gemacht hast.
Ja.
Weil ich finde, darum geht es ja auch eigentlich hauptsächlich bei mir die ganze Zeit in meiner Selbstständigkeit, dass Leute das machen, wofür sie brennen.
Genau.
Und ich finde, also eben, da bist du ja als Paradebeispiel dafür, das muss einfach so sein, dass du das machst. Also alles andere wäre einfach falsch.
Ja, also ich bin gelernte Zahntechnikerin.
Ah, krass.
Mhm. Und das habe ich aber nur gemacht, meiner Mutter zuliebe. Mhm. Und die wollte das gerne, dass ich das mache und ich habe es gemacht. Ja, aber es ist natürlich, es war auch, die Leute fragen mich heute manchmal noch, ja, hast du noch deine Hundeschule? Dann sage ich, ja, es ist mein Beruf. Also am Anfang, wir waren hier natürlich, also wir waren eben ja nicht in Schleswig-Holstein, wo die aus dem Boden geschossen sind, die waren da weiter wie wir hier. Das war so was Exotisches. Echt? Also ja, auch ganz lange haben die Leute gedacht, das ist so eine Hausfrauen-Nebenbeschäftigung. Ach, krass. Also egal wie, auch auf Ämtern, auch auf, ja, das. Also ich weiß noch, mein Steuerberater, bei dem ich jetzt auch schon seit 16 Jahren bin, der hat, wo ich mich bei dem beworben habe, weil ich hatte eine Freundin und die hat für mich immer die Steuer gemacht und die war in der Ausbildung meinem Steuerberater. Mhm. Und nach der Ausbildung ist die zu einem anderen Steuerberater. Und dann bin ich mit meiner Freundin mit. Also ich bin nicht da mit, weil ich zu dem Steuerberater wollte, sondern ich wollte bei meiner Freundin bleiben. Mhm. Und da habe ich noch mitgenommen eine Kundin von mir aus der Hundeschule, die Friseurin ist und die sich bei mir immer über ihren Steuerberater beschwert hat. Dann habe ich gesagt, komm, wir gehen zu dem Steuerberater. Und da war dann so, hat er mir Jahre später erzählt, dass er dachte, ja, klar, Friseurin, klar, solide. Mhm. Aber was das mit der Hundeschule soll. Also, krass. Und jetzt bin ich seit 16 Jahren Kundin bei ihm. Und ich glaube, er ist ganz froh, dass er mich hat. Und ich bin froh, dass ich ihn habe.
Ja, das glaube ich. Eben, und vor allem, wenn man mal denkt, damals so exotisch. Und jetzt heute ist ja jeder Hundetrainer, auch auf Social Media und so. Ja, also da hat sich ja schon extrem viel getan.
Ja, aber es ist immer noch nicht so ernst genommen. Also es sind natürlich auch viele im Nebenerwerb Hundetrainer, die noch einen ganz normalen Job haben. Also wirklich so, aber dieses ganz, sich der Sache ganz und gar zu verschreiben, wie ich das gemacht habe, ja, weiß nicht, wie viele es sind.
Was ich bei dir auch spannend finde, was du ziemlich am Anfang mal gesagt hast, dass ja im Endeffekt dein Beruf ja zu 90% draußen stattfindet.
Ja.
Und dass du hattest dann gesagt, dass du dann auch mal froh bist, wenn du mal halt in deiner Freizeit quasi mal drinnen bist.
Ja.
Weil das auch, vielleicht magst du noch was dazu sagen, mit dem Geräuschpegel, hattest du, glaube ich, gesagt.
Ja, ja. Die Natur ist laut. Also selbst wenn man draußen ist und jetzt nicht mords was macht, aber es ist schon anstrengend, weil man spricht auch immer, draußen zu sprechen ist was ganz anderes, wie drin zu sprechen. Eine Gruppe zu erreichen draußen ist was ganz anderes. Und da braucht man noch nicht mal eine Straße neben sich. Da reicht's Rauschen im Wald sozusagen, die Vögel. Und wirklich, also in so anstrengenden Phasen, wenn es so auf Prüfungsvorbereitungen zugeht mit den Jägern oder wenn so wirklich viel Zeit ist, dann bin ich auch wirklich mal gerne zu Hause und dann mache ich auch mal im Sommer die Balkontür zu. Ja, also das ist tatsächlich so. Also das Draußensein ist ein Faktor. Auf jeden Fall.
Weil ich finde, man hört halt oft so, hey, wenn ihr Hundetrainer sein wollt, dann seid euch bewusst, ihr seid viel draußen, egal bei welchem Wetter und auch in der Kälte.
Ja, ja, und jeder denkt, ja, ich bin gerne draußen.
Ja, ja, eben, aber dass es halt auch so Sachen sind und auch, keine Ahnung, also ich bin ziemlich anfällig für Kopfschmerzen zum Beispiel und ich merke auch zum Beispiel, wie mich Wind, wenn es arg windig ist,
ja, ja,
wie das einfach auch anstrengend ist für den Körper. Und finde ich aber total spannend, weil man das ja gar nicht so auf dem Schirm hat, weil die meisten Leute sind während der Arbeit die ganze Zeit drin und freuen sich, wenn sie mal rauskommen.
Eben, ja.
Und dass es bei dir dann genau andersrum ist.
Ja, 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 ja. Also das ist schon ein Faktor, dass man nicht unbedingt noch eine Outdoor-Aktivität dann braucht. Also ich bin auch gerne draußen, gehe wahnsinnig gerne spazieren, auch mit meinen Hunden. Und ich muss auch draußen sein. Ich bin jetzt niemand, der es drinnen nur aushält. Aber ja, man braucht schon Gegen.
Das glaube ich.
Mhm.
Supi, ich hätte jetzt noch zum Abschluss eine Frage. Wenn du nur einen Tipp geben könntest fürs Zusammenleben mit Hund, was wäre das?
Vertrau. Vertrau in dich, vertrau in Hund. Vertrau.
Schön, perfekt. Dann danke ich dir ganz, ganz, ganz arg für deine Zeit.
War schön bei dir.
Danke, das freut mich. Und ich freue mich ganz arg auf die weitere Reise mit den Welpen.
Ja, auf jeden Fall.
Werde ich auf jeden Fall verfolgen.
Ja.
Und
ich werde auch deine Fähigkeiten in Anspruch nehmen. Ja, ich brauche also noch ein bisschen einen Kameraführungskurs und solche Geschichten.
Das kriegen wir hin. Ich nehme dann im Gegenzug die Welpenkuscheleinheiten.
Aber sicher.
Da freue ich mich schon ganz arg drauf.
Iben ist kugelrund, wird ein paar geben, hoffe ich. Mhm, jetzt schon. Jeder, der Welpen kuscheln will, aber keinen Hund haben möchte, den kann ich ganz unbedarft einladen, weil es sind wirklich alle vergeben. Ich werde wahrscheinlich sogar gar nicht alle glücklich machen können.
Ja, das glaube ich. Aber eben, ich finde, das ist immer so die Gefahr, wenn man es dann wieder sieht, dass man denkt, ach, ein zweiter Hund wäre doch süß.
Klar, irgendwann.
Alles
aber
mit
diesmal
der Zeit.
Nicht.
Nee, das ist gut. Genau. Und noch kurz an die Hörer. Falls ihr jetzt irgendwie, falls noch eine Frage aufgekommen ist oder euch noch irgendwas interessiert, dürft ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Und wer weiß, falls was reinkommt, vielleicht sehen wir uns hier ja nochmal auf dem Sofa und gehen auf ein paar Fragen ein.
Aber sicher, gerne. Ich freue mich über alle Fragen. Mich kann man alles fragen.
Sehr gut.
Bis zum nächsten Mal.
Ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann.
Ciao, ciao.